Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Über 90% der Deutschen geben an, dass sie im Fall der Fälle bereit wären, das Organ eines anderen Menschen anzunehmen und sich transplantieren zu lassen. Aber nur 36% würden das Gleiche für jemand anderen tun, theoretisch. Und wer es am Ende wirklich tut, ist noch viel, viel, viel geringer. Woher kommt also dieser moralische Verfall? Darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Birnbacher. Er ist Ethikexperte, Philosoph und einer der Experten in Deutschland zum Thema Organspende. Freut euch also darauf zu lernen, was Organspende und Moral in Deutschland miteinander zu tun haben und wie sie wechselwirken. Aber auch, ob die Zwangsentscheidungslösung der Schlüssel ist, um mehr Organspender zu finden und zu kreieren, ob Ärzte ein finanzielles Interesse an Organspende haben, ob es theoretisch eine Enteignung des Körpers ist, wenn wir Organspende verpflichtend machen, was das Ganze mit lebendig begraben zu sein zu tun hat und noch viel, viel mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Professor Dr. Birnbacher. Wenn viel mehr Menschen über gute Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine positivere und mehr Menschen würden glücklicher leben. Davon bin ich überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt positiver und besser informiert zu machen. Also, bitte teilt die Folge und genießt es. Wir sprechen heute über das Thema Organspende und dafür habe ich mir den Herrn Professor Dr. Birnbacher eingeladen, einen absoluten Experten auf dem Thema, aber auch zu Ethik und Moral, und gerade auch auf die Sachen werden wir sicherlich ein bisschen beim Thema Organspende eingehen. Und damit ein herzliches Willkommen.
Ja, herzlich willkommen meinerseits. Guten Morgen, Herr Beutel.
Es hängen ja gerade wieder überall die Organspende-Plakate in jeder deutschen Stadt herum. Warum brauchen wir überhaupt Werbung für Organspende in Deutschland?
Ja, diese Werbung ist ein, ich würde mal sagen, verzweifelter Versuch, die Organspendehäufigkeit in Deutschland anzuheben. Denn entgegen allen Erwartungen hat die Organspendebereitschaft in der deutschen Bevölkerung auch nach der Covid-Krise nicht zugenommen, nicht so, wie man das erwartet hatte. Das heißt, es besteht theoretisch eine hohe Bereitschaft, Organe zu spenden, die liegt bei 84% aller Befragten. Aber nur ein Bruchteil dieser Menschen, die sich positiv zur Organspende äußern, tun dann auch das Entsprechende, füllen einen Organspendeausweis aus oder lassen einen Vermerk in ihren Patientenverfügungen, sodass die Zahl derer, die bereit sind, weniger als die Hälfte derer, die theoretisch bereit sind, ausmacht. Diese Differenz möchte man gewissermaßen vermindern. Und dazu soll dieser Appell dienen, sich mit dem Problem stärker auseinanderzusetzen.
Haben wir irgendwelche konkreten Zahlen, wie viele Organspender wir in Deutschland haben? Also Leute, die auch ausgefüllten Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung haben, die entsprechend geschrieben ist?
Ja, also 36% aller über 16 Jahre haben irgendwo vermerkt, dass sie Organspender sind. Natürlich ist die Rate derer, die dann tatsächlich Organspender wären, sehr viel geringer. Die Zahl der Organspenden ist tatsächlich unter 1000 im Jahr. Bei aber mehr als 10.000 Patienten, die auf ein Organ warten. Und diese Relation ist einfach sehr ungünstig. Wir müssen einfach überlegen, dass die Konstellation, unter denen man tatsächlich zur Organspende herangezogen wird, relativ selten sind. Denn dazu sind ja Bedingungen erforderlich, die nicht zum klinischen Alltag gehören. Es geht um Hirnblutungen zum Beispiel, die jemanden treffen. Es geht um Schädel-Hirn-Traumata, die auch relativ wenig häufig sind. Und alle diese Bedingungen, dass das Gehirn gewissermaßen primär geschädigt ist oder sekundär geschädigt ist, während die Organe selbst nicht geschädigt sind, treten relativ selten auf. Mhm. Außerdem gibt es auch eine Entwicklung, dass mehr und mehr Patientenverfügungen erstellen, in denen sie sich eine Intensivbehandlung am Lebensende verbitten, sodass auch darunter die Organspendehäufigkeit etwas leidet. Denn diese Patienten kann man dann nicht, wenn sie eine Intensivbehandlung am Lebensende ausgeschlossen haben, heranziehen. Denn eine Entnahme von Organen, von jedenfalls von durchbluteten Organen, erfordert zumindest in Deutschland, dass man in die Intensivstation kommt und künstlich beatmet wird.
Ah, okay, das ist interessant, weil das würde ja bedeuten, selbst wenn ich jetzt einen Organspendeausweis im Geldbeutel dabei habe, aber halt in meiner Patientenverfügung steht, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen haben, dann komme ich nicht als Organspender in Betracht, obwohl ich es eigentlich wollte.
Ja, viele, die eine Patientenverfügung erstellen, also die auch sehr bewusst über den Tod nachdenken und das, was sie sich für die Situation des Lebensendes wünschen, die werden darüber nicht ausreichend informiert, dass natürlich ihre Organspendebereitschaft erlischt gewissermaßen, wenn sie eine pauschale Ablehnung jeder Intensivbehandlung verfügen. Deshalb gibt es eine Reihe von Patientenverfügungen, die hier differenziertere, also genauere Anweisungen erhalten. Zum Beispiel, dass sie für den Zweck der Organspende sehr wohl eine Intensivbehandlung dulden wollen. Ja. Und auf diese Weise diese beiden Absichten, diese beiden Ziele miteinander vereinbaren.
Ah, spannend. Okay, weil ich glaube, also tatsächlich, ich bin mir relativ sicher, dass viele das nicht wissen und da auch schlecht aufgeklärt sind. Also deshalb ist es vielleicht ein wichtiger Punkt, dass wir den gleich am Anfang ansprechen. Eine andere Frage, auf die mir gerade gekommen ist, ich habe auch so ein bisschen online recherchiert und bin auf so ein paar Umfragen gestoßen. Und da war eben zum Beispiel die eine Umfrage dabei mit, dass Leute generell zu 90% in Deutschland bereit wären, ein Organ von jemand anderem zu empfangen, aber ein Organ selber zu geben, haben wir ja gerade schon gesagt, die bei 36%, noch weniger, die es dann am Ende wirklich machen. Woher kommt dieser moralische Unterschied? Haben Sie dafür irgendwie eine Erklärung?
Naja, also unsere eigene Person liegt uns eben sehr viel näher als andere Personen. Das ist eine Banalität. Und es gibt sehr wenige, die auf ein Organ, wenn sie in die entsprechende Lage kommen, verzichten würden, auch wenn sie keine Organspender sind. Das ist in gewisser Weise unfair oder auch vielleicht widersprüchlich, aber das ist einfach ein Faktum. Und wir wissen, dass die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, im Ernstfall doch Priorität hat gegenüber der Bereitschaft selbst anderen, auch wenn es nur gewissermaßen eine sehr abstrakte Bereitschaft ist, diese Bereitschaft zu leisten.
Ja,
und das ist ein psychologisches Faktum, mit dem wir umgehen müssen. Und das ist ja eine Erschwernis der Organspende insgesamt. Sie ist ungerichtet. Die Organspende postmortem, also nach dem Hirntod, nach dem irreversiblen Ausfall der Hirnfunktionen, die primär im Vordergrund steht in Deutschland, nicht so sehr die Lebensspende. Diese Spende ist anonym. Sie geschieht ja für jemanden, den wir nicht kennen. Sie ist nicht gerichtet. Und die Bereitschaft für einen anonymen Empfänger, Unannehmlichkeiten irgendwelcher Art, auch psychologisches Unbehagen auf sich zu nehmen, ist eben sehr gering ausgeprägt. Da ist gewissermaßen ein Solidaritätsdefizit zu beklagen. Wenn es um einen Nahestehenden geht, der also ein Organ dringend benötigt und den man gewissermaßen anschaulich vor sich sieht, den man als Leidenden kennt, dann fällt die Bereitschaft zur Solidarität sehr viel leichter. Und deshalb haben wir in Deutschland die kuriose Situation, dass die Hälfte aller Organspende, bei der Niere zumindest, das ist das häufigste Organ, Lebensspenden sind. Also Spenden, die für jemanden, der nierenkrank ist oder der eine schwere Nierenerkrankung hat, dass die zu Lebzeiten gemacht werden und dass die Organspendebereitschaft für ein nicht identifiziertes Publikum eben ausgesprochen gering ist.
Das kommt mir ähnlich vor, wie vor ein paar Wochen gab es diese Studie über den Klimaschutz und Co. Und da wurde eben auch in der Bevölkerung gefragt, wer theoretisch bereit ist, was für einen Klimaschutz zu machen. Da war auch, ich glaube, 69% aller sind bereit, was für einen Klimaschutz zu tun. Aber ich finde auch immer, der Klimaschutz hat so dieses Problem, der ist nicht greifbar. Na, da ist, die Konsequenzen sind zu weit weg, da steht kein leidendes Kind irgendwie dahinter, da steht niemand, den man persönlich kennt, irgendwie dahinter, außer man wohnt jetzt irgendwie im Ahrtal oder irgendwas und hat wirklich mal so die Auswirkungen vielleicht davon gespürt. Aber es scheint mir in eine ähnliche Richtung zu gehen, dass da einfach diese persönliche Interesse so ein bisschen da ist. Weil ich glaube, generell sind die Leute schon bereit, was zu geben, auch wenn, ne, wenn ich jemanden kenne und er sagt, ey, mir geht's richtig dreckig und ich brauche das, sonst sterbe ich oder was, dann sind, glaube ich, die meisten bereit zu sagen, ja, komm, ich kann das geben, ich brauche meine eine Niere nicht, dann los geht's. Wo ist das? Wo ist der Zettel?
Sind zum Teil diese Faktoren, die für diese Differenz bestimmend sind. Die Anonymität, die geringe Vorstellbarkeit, die Nicht-Betroffenheit, auch nicht die indirekte Betroffenheit, also das Fehlen eines Bezugs. Aber es sind natürlich auch die sozial erwünschten Reaktionen, die dann angegeben werden, auch wenn man gewissermaßen nie genauer darüber nachgedacht hat. Also im Moment ist Klimaschutz eben ein allgemein für wünschenswert gehaltenes Thema und da fällt es leicht, sich damit zu identifizieren. Wenn Sie Themen nehmen, die gegenwärtig gar nicht in sind gewissermaßen, die gar nicht im Fokus stehen, dann wäre das auch anders. Aber ebenso ist mit der Organspende. Das wird als hochherziger Altruismus ja insgesamt positiv gewertet, also zum Beispiel von den Medien, von der Politik, von den Kirchen. Und insofern ist es leicht, sich mit diesem Ziel einverstanden zu erklären.
Sind die Kirchen auch für Organspenden? Weil ich, keine Ahnung, da wäre ich mir jetzt nicht, also aus meiner Perspektive weiß ich jetzt nicht, wie die Kirche zu oder allgemeine Religion zur Organspende steht.
Ausgesprochen für die Organspende. Es gab mal unterschiedliche Strömungen. Also vielleicht erinnern Sie sich an Kardinal Meissner, der da durchaus skeptische Äußerungen gemacht hat. Aber insgesamt sind die Kirchen für die Organspende, aber nicht als Verpflichtung, sondern als eine freie, aus Nächstenliebe gewährte Leistung, die lobenswert ist, aber die nicht verpflichtend ist. Sie möchte also keinem gewissermaßen es schwer machen, der verweigert, der also kein Organspender ist. Sie möchte dem kein schlechtes Gewissen machen. Aber sie fürchtet, viele würden sagen, nicht ganz so unrecht, dass wenn eine solche Verpflichtung aus ihrem Munde und aus dem Munde anderer kommt, dass das dann leicht zu einer Zwangsspende wird. Das heißt, dass gesetzliche Bestimmungen erlassen werden, die es mehr oder weniger zu einer legitimen Staatsaufgabe machen, die Organe, die auf Organe wartenden einfordern, mit Zwang einzutreiben. Und auch ein Anreiz für die sogenannte Widerspruchsregelung, nämlich dass alle diejenigen, die nicht ausdrücklich widersprochen haben, als Organspender zur Verfügung stehen.
Ja, die Widerspruchslösung, die gibt's ja jetzt in einigen europäischen Ländern schon einige Zeit jetzt oder wurde jetzt auch in ein paar Ländern noch, glaube ich, eingeführt in den letzten Jahren. Warum haben wir das noch nicht?
Die überwiegende Mehrzahl der europäischen Länder hat die Widerspruchslösung. Zum Beispiel auch in den letzten Jahren haben die Niederlande die Widerspruchslösung eingeführt. Da besteht auch in Deutschland ein erheblicher Druck, vor allen Dingen von Seiten der Medizin. Die medizinischen Fachverbände fordern die Einführung der Widerspruchslösung seit langem. Es gibt auch eine langjährige Praxis der Widerspruchsregelung, zum Beispiel in Österreich oder in Spanien. Es zeigt sich, dass diese Regelung dazu führt, dass viel mehr Organe zur Verfügung stehen, als aufgrund der Zustimmungslösung, wie immer die jetzt gewissermaßen aufgefasst wird. Auch die in Deutschland gegenwärtig geltende Regelung ist eine Zustimmungsregelung. Sie heißt zwar Erklärungsregelung, aber das ist mehr Retusche. Entscheidend ist dafür, dass die Widerspruchsregelung das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen nicht in dem vollen Umfang gewährt, wie das eine Zustimmungslösung tun kann. Das Selbstbestimmungsrecht hat in Deutschland eine sehr hochrangige Rolle, vor allen Dingen auch eine hochrangige rechtliche Rolle. Und ich bin selber nicht ganz überzeugt, dass eine Widerspruchsregelung, so wünschenswert sie vom Ergebnis her ist, dem sehr hoch rangierenden Selbstbestimmungsrecht in jeder Hinsicht Genüge tut. Wir wissen einfach auch aus Österreich, dass ein großer Teil derjenigen, die nach ihrem Tod als Organspender herangezogen werden können, eben nicht in der umfassenden Weise informiert sind oder informiert gewesen sind, wie das eigentlich idealiter diese Lösung voraussetzt. Denn die Konstruktion, die diese Lösung trägt, ist ja, dass durch hinreichende Information über die Optionen, die eben bleiben, klar ist, dass wenn man nicht widerspricht, als Organspender herangezogen werden kann. Diese Information erreicht aber viele nicht. Und das hängt auch mit den Schwierigkeiten zusammen, die die zu Anfangs genannte Werbung hat, die Menschen zu erreichen. Denn sehr viele scheinen die Fragen, die mit ihrem eigenen Tod zusammenzuhängen, einfach zu verdrängen. Gar nicht, sagen wir, in ihr waches Bewusstsein einzulassen, geschweige denn darüber zu nachzudenken oder darüber im Familienkreis oder im Freundeskreis zu debattieren.
Ja.
Und das ist natürlich auch einer der ganz maßgeblichen Faktoren für die Schwäche in der Organspendebereitschaft in der Bevölkerung. Die sogenannte die sogenannte Erklärungslösung, die war ja von der Konstruktion ausgegangen, dass man, wenn wir die Menschen per Krankenkassen regelmäßig über die Möglichkeiten informieren, dass die sich dann in irgendeiner Weise festlegen, was sie wollen. Aber das erfolgt natürlich nicht, denn entsprechende Informationen werden sehr gerne gleich in den Papierkorb befördert, weil man sich mit ihnen gar nicht auseinandersetzen will. Insofern ist schon die Benennung Entscheidungsregelung ein Euphemismus, also eine Beschönigung.
Ja, ich finde es, also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, generell, Sie sind jetzt auch kein Fan von der hundertprozentigen Widerspruchslösung, haben Sie auch gemeint, aber wenn man es mal durchdenkt, generell würde man dann ja mit der Geburt oder mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres quasi überspitzt gesagt, sein Privateigentum am Körper, seine Freiheit über den Körper zu bestimmen, erstmal abgeben, weil man sagt, ich bin nicht informiert, ich weiß nicht, was damit passiert. Und auch die Pflicht der Information geht so ein bisschen, oder das Eigeninteresse des Staates, darüber zu informieren, geht auch ein bisschen zurück, weil sie sagen, naja, wir haben jetzt das Problem gelöst, wir haben jetzt genug Organe, die Kliniken und Ärzte, die machen keinen Druck mehr, die Bürger machen auch keinen Druck mehr, keiner regt sich auf, dann muss ich jetzt auch nicht mehr weiter informieren. Wohingegen, wenn von irgendeiner Lobby wie den Ärzten oder Co. halt Druck kommt und zu sagen, hey, wir brauchen mehr Organe, macht da Werbung, dann passiert halt auch ein bisschen was. Also irgendwo ein bisschen kann man's argumentieren. Andererseits, ja, man hat ja die Freiheit zu sagen nein. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Ihr wisst, dass ich keine nervige Werbung hier schalte und auch nichts verkaufe. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, meine Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn wir diese Folge mit jemandem teilen und sie bewerten. Ihr tut mir damit einen riesigen Gefallen, aber noch wichtiger, ihr verändert damit vielleicht das Leben von jemand anderem. Also teilt die Folge mit jemandem und lasst eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da.
Ja, aber man kann natürlich sagen, auch diejenigen, die die Informationen nicht erreichen, das spricht also für die Widerspruchslösung, für die Widerspruchsregelung, die haben ja aufgrund der Umfrageergebnisse zu einem ganz überwiegenden Teil erklärt, dass sie positiv eingestellt sind zur Organspende, auch wenn sie keinerlei Festlegung getroffen haben. Insofern könnte man sagen, natürlich ist das ein Makel, Nicht? Wenn einige herangezogen werden, die das zu Lebzeiten nie überlegt haben oder die selber keinerlei Erklärung angegeben haben und sich auch im Familienkreise für ihre Angehörigen in keiner Weise geäußert haben in der einen oder anderen Richtung, dass davon ausgegangen werden kann, dass sie eine positive Einstellung haben. Also man könnte sagen, das ist ein vernachlässigbares Übel, das es zu diesen, sagen wir, unerwünschten Fehlerquoten kommt, wo jemand herangezogen wird, der eigentlich dagegen war. Außerdem kann man sagen, wenn er wirklich dagegen war, dann kann das nicht besonders intensiv gewesen sein, dieses Bedenken, denn sonst hätte er sich bemüßigt gefühlt, eine Negativerklärung anzugeben oder sich in ein Register eintragen zu lassen, in dem er als Nichtbereiter, also eine negative Organspende-Festlegung getroffen haben kann. Soweit ist es also offensichtlich nicht gegangen. Und er hat es noch nicht mal gegenüber seinen Verwandten erwähnt. Denn wenn die Verwandten aufgrund der Zustimmungslösung befragt werden, war der Betreffende dagegen, seine Organe zu spenden, dann hätten sie ja einen Grund zu sagen, ja, er hat sich öfter dagegen geäußert und dann wäre das als vermutete Einwand sehr beachtlich gewesen. Er würde nicht herangezogen als Organspender.
Macht Sinn, sofern man voraussetzt, dass er irgendwann mal davon gehört hat, dass seine Organe gespendet werden, wenn er nichts dagegen tut. Was ja meiner Meinung nach wahrscheinlich in solchen Ländern, die so eine Widerspruchslösung eingeführt haben, vermutlich, keine Ahnung, mit dem Ausstellen des Personalausweises oder irgendwie sowas, wo jeder wirklich hingehen muss oder wo du 99,9% der Bevölkerung erwischt, irgendwie gesagt wird oder als Pamphlet mitgenommen wird, ob er es dann durchliest oder nicht.
Ja, was Sie jetzt erwähnen, das ist eine Lösung, die momentan im Bundestag strittig ist. Nicht, das wäre eine Lösung, wie ich sie eigentlich präferieren würde und für einen ganz guten Kompromiss zwischen einerseits Selbstbestimmungsrecht, andererseits Solidaritätsforderungen halten würde, nämlich die Zwangsentscheidungslösung, wobei das Wort Zwang sachlich total berechtigt ist, in aller Schärfe, aber gerade dieses Wort wieder von denen, die das Selbstbestimmungsrecht sehr hoch halten, als Problem gesehen wird. Also, dass man zum Beispiel bei der Erneuerung des Führerscheins, bei der Beantragung von Personalausweisen und Ähnlichem aufgefordert wird, eine Entscheidung zu treffen. Natürlich mit Vorbereitung, mit Informationen, zu der man dann verpflichtet wird, auf die man verpflichtet werden kann. Natürlich nicht unwiderruflich, aber das wäre eine Regelung, bei der der Einzelne die Freiheit hat. Das Problem ist nur, dass hier gewöhnlich auch die Nichtentscheidung geduldet wird. Also man kann sich auch dazu entscheiden, sich nicht zu entscheiden. Und insofern ist ganz offen, ob der Ertrag für die Organspende dadurch in irgendeiner Weise gesichert ist. Außerdem ist ja auch unklar, ob sich sehr viele bei dieser formalen Prozedur für die Organspende entscheiden werden, die sich in Befragungen positiv dazu äußern. Also es kann auch nach hinten losgehen, gewissermaßen. Aber das wäre natürlich ein Zwang. Und wir sprechen da von einem Deliberationszwang. Das Schwierige ist, Leute zu zwingen, an etwas zu denken, an was sie vielleicht nicht denken möchten.
Ja.
Das heißt zum Beispiel an die Tatsache des eigenen Todes und die Möglichkeit, diesen Tod in einer halbwegs rationalen Weise zu erfassen. Und dagegen gibt es doch offensichtlich ganz erhebliche Widerstände.
Ja, und es ist auch wieder eine andere Sache, was Leute in der Befragung auf der Straße, in der Fußgängerzone irgendwie angeben, um vor dem Partner vielleicht oder vor den Freunden, die vielleicht daneben stehen, und was sie am Ende dann irgendwo als Kreuzchen wirklich machen würden, wenn sie quasi darauf festgenagelt werden. Also generell, glaube ich, sind die Zahlen aus so Umfragen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Ja, was diese Umfragen sind meist telefonisch.
Die
sind nicht öffentlich. Aber das heißt nicht, dass sie deshalb unbeeinflusst sind von der öffentlichen Meinung. Und natürlich ist es auch ein störender Faktor für viele, dass diese Befragung und diese Entscheidungsnötigung von staatlichen Institutionen ausgeht. Es wäre sehr viel leichter für die meisten, für viele zumindest, wenn sie von Krankenkassen ausginge oder von jedenfalls nicht eindeutig staatlichen Akteuren. Okay. Denn das Misstrauen gegen staatliche Akteure besteht ja eben doch sehr weit verbreitet. Und gerade diese Kopplung von, sagen wir, gesundheitspolitischen Aufgaben mit staatlichen Interessen wird möglicherweise als suspekt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, Aber aus einer anderen Perspektive gefragt, gerade auch, weil Sie eingangs meinten, dass auch Ärzte sehr viel pushen, dass wir mehr Organspender irgendwie in Deutschland bekommen, haben Ärzte oder Kliniken generell vielleicht auch ein kommerzielles Interesse daran, dass mehr Organe transplantiert gemacht werden? Verdienen die, blöd gesagt, an der Organtransplantation mehr als an einer lebenserhaltenden Maßnahme für irgendjemanden?
Ja, das Problem in Deutschland ist eher, dass dieses Interesse nicht in dem ausreichenden Maße besteht, weil eben die organisatorischen Schwierigkeiten in den Krankenhäusern nicht zu unterschätzen sind. Denn wenn ein Krankenhaus Organtransplantationen betreibt, dann heißt das natürlich, dass jederzeit der Operationssaal okkupiert werden kann von fremden Teams, die dann eingeflogen werden, also zusammen mit den Organbedürftigen und den Spendeorganen, und dass dann der eingespielte Betrieb, die Routinen, durcheinander geraten. Deshalb ist ein Weg zur Förderung der Bereitschaft der Kliniken, Organspenden durchzuführen, gerade die materiellen Anreize. Die funktionieren aber ganz offensichtlich, die sind ja zum Teil schon eingeführt worden, die funktionieren nicht so gut, wie man das erhofft hatte. Organspenden durchzuführen ist mehr eine Prestigefrage. Gerade große Kliniken, Universitätskliniken betrachten die Organspendeabteilung auch als Asset, als etwas, was ihren Rang.
So ein Aushängeschild.
Als ihr Aushängeschild, als etwas, mit dem man Punkte machen kann. Es geht weniger um Bereicherung.
Verstehe. Und generell auch an der Sorge, ich meine, viele, das habe zumindest ich mal mitbekommen, viele, mit denen ich mal über Organspende gesprochen habe, das ist schon ein paar Jahre her, da war auch gerade dieser Ärzteskandal, dieser Organspendeskandal, haben eben auch die Sorge gehabt, so, ja, wenn die jetzt da einen Unfall hab und ich werde da eingeliefert und die sehen, dass ich einen Organspendeausweis habe, ja, dann haben die doch gar kein Interesse mehr, mich zu retten. Ja, dann sind die doch froh, wenn ich sterbe.
Ja, das ist eine sehr verbreitete Sorge, die meines Erachtens aber kein Fundament hat. Ich habe ja lange in der Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer gewirkt und die entsprechenden Protagonisten kennengelernt. Also meine Überzeugung ist, dass das ein Verdacht ist, der nicht auf Fakten beruht, sondern eine Projektion ist. Also eine gewissermaßen unberechtigte Zuweisung eigener Ängste. Diese Angst besteht, zweifellos, aber sie ist nicht berechtigt. Ärzte sind da sehr gewissenhaft und stehen auch in dieser Hinsicht unter einem erheblichen Druck. Denn sie wissen, dass wenn sie tatsächlich Fehler machen in dieser Hinsicht, dass sie sehr schnell belangt werden können.
Ja, was sind denn noch so die größten Sorgen oder Ängste, die die Leute äußern, wenn es um Organspende geht und warum sie sich vielleicht dagegen entscheiden?
Eine große Sorge ist, und speziell auch in Deutschland, die Debatte um den Hirntod, über den irreversiblen Ausfall der Hirnfunktionen als Todeskriterium. Das ist ja in Deutschland sehr viel umstrittener als in vielen anderen Ländern. Und die Umstrittenheit dieses Umstands führt dazu, dass die gesamte Organspendepraxis mit einem gewissermaßen Verdacht belegt worden ist. Es ginge hier nicht alles mit rechten Dingen zu. Und da muss man gewissermaßen auch den Ängsten zugestehen, dass es nicht ganz leicht ist, diese Dinge auseinanderzuhalten. Denn die Frage Hirntod gleich Tod, ja oder nein, die ist zunächst einmal ganz unabhängig von der Praxis der Organspende. In der Organspendepraxis wird diese Identifikation angewendet, das ist richtig, um Organe entnehmen zu können bei einem Organismus, dessen Hirnfunktionen ausgeschaltet sind oder irreversibel verloren gegangen sind, dessen sonstige Organfunktionen aber zum großen Teil noch gut erhalten sind. Zum Beispiel der Kreislauf, zum Beispiel die Atmung, die zum Teil auch die Wundheilung, zum Teil eben die Wärmeregulierung, Temperaturregulierung. Das führt regelmäßig nicht nur bei Angehörigen, sondern auch bei Klinikpersonal, auch bei einigen Ärzten zu großen Irritationen, zu großen Verunsicherungen. Und diese Gleichsetzung von Hirntod und Tod, die in den meisten Ländern gesetzlich festgelegt ist, in Deutschland gilt auch der Hirntote als Tod im rechtlichen Sinne, macht vielen Leuten Bauchschmerzen, kann man sagen. Sie sehen da nicht durch und erleben mit, dass das auch in der Fachöffentlichkeit hin und her gewendet wird. Es gibt da ausgesprochene Gegner, es gibt ausgesprochene Befürworter. Und dieser, sagen wir, Schleier von Unsicherheit, der legt sich dann sehr leicht über das gesamte Organentnahmewesen, das als undurchschaubar, als intransparent, als suspekt erscheint.
Was sagen wir denn, wann jemand hirntot ist, oder was sind denn gerade so die aktuellen Regelungen, und wie unterscheiden sie sich von anderen, oder unterscheiden sie sich von anderen Ländern in Europa?
Nein. Also in Deutschland haben wir, sagen wir, besonders strenge Regeln zur Überprüfung des eingetretenen Hirntods. Das heißt, derjenige, dessen Hirn nicht mehr funktioniert aufgrund von Erkrankungen, aber auch aufgrund von direkten Schädigungen, der muss zweimal untersucht werden, also mit einem Abstand von 24 Stunden. Es werden zwei Diagnostiken vorgenommen, und zwar durch zwei erfahrene Neurologen, unabhängig voneinander, nicht von den Ärzten, die dann selbst die Organe entnehmen oder in irgendeiner Weise an der Organentnahme beteiligt sind. Außerdem haben wir zusätzliche Sicherungen in den letzten Jahren eingeführt, die Zweifelsfälle aufdecken und Verletzungen, die der relativ strengen Regeln kontrollieren und dann auch entsprechend sanktionieren. Also die Hirntoddiagnostik selbst, die ist in Deutschland auf hohem Niveau. Aber die Frage ist natürlich, ist der Hirntod mit dem Tod gleichzusetzen? Und das ist eine mehr oder weniger philosophische Frage, für die auch medizinische Informationen immer nur gewissermaßen das Material liefern können, die aber medizinisch nicht entschieden werden kann. Bei uns ist sie politisch entschieden worden. Das ist vielleicht verkürzt, ohne dass sie angemessen begründet worden ist. Und diese Begründungen sind ein sehr komplexes philosophisches Problem. Für den einzelnen Patienten ist aber entscheidend, ob er in irgendeiner Weise ein Risiko eingeht, dass, wenn er diesen Hirntod erlitten hat, dass er möglicherweise doch noch Bewusstseinstätigkeit aufweisen kann. Mhm. Dass er also noch etwas, wenn man es so will, mitbekommt von dem, was bei der Organentnahme passiert. Also zum Beispiel mitbekommt, wie das von anderen Operationen bei Narkose durchaus bezeugt worden ist, dass da Leute sprechen, dass er möglicherweise sogar Schmerzempfindungen hat von den Einschnitten, die gemacht werden. Das ist eine Angst, die wir ja aus der Geschichte kennen, die Angst vor dem lebendig begraben sein. Weshalb dann einige, sogar Prominente, denken Sie an den Komponisten Frédéric Chopin, darum gebeten haben, sich vor ihrer Grablegung noch einmal töten zu lassen, also einmal ganz sicher zu gehen, dass sie tot sind. Diese Angst, die hat sich in unserer Zeit eben gewissermaßen versteckt in der Nische dieser Hirntodproblematik. Und die ist bei vielen Menschen sehr lebendig. Ich meine, wir können uns ohnehin nicht gut vorstellen, wie es ist, tot zu sein. Diese Vorstellung hat auch etwas zutiefst Paradoxes. Aber gerade dieses Tor zum Nichtsein, dieser Übergang in das Nichtsein hat für viele etwas Undurchschaubares, etwas Intransparentes. Und das ist gewissermaßen eine Ecke, in der sich viele Fantasien festsetzen können.
Ja, ich meine, dadurch, dass niemand weiß, was danach passiert, ist halt auch, oder was bei einem Hirntod passiert, man kann ja keinen Hirntodpatienten irgendwie fragen, wie es so ist, Hirntod zu sein, ist halt viel Raum für Spekulation, Fantasie, vielleicht auch Religion, Seele, was auch immer, gegeben einfach.
Es sind auch Grundfragen hinsichtlich des menschlichen Bewusstseins, die berührt sind. Ja. Die Frage zum Beispiel, wie weit ist die Seele oder das Bewusstsein von körperlichen Funktionen abhängig? Ja. Wir haben ja einen großen Teil der Bevölkerung, die das nicht glaubt, dass das Bewusstseinsleben vollständig von körperlichen Funktionen abhängt. Also, dass ein funktionierendes Gehirn nicht nur eine Voraussetzung dafür ist, dass wir wahrnehmen, fühlen, denken können, sondern dass weitere Instanzen beteiligt sind, zum Beispiel eine immaterielle Seele. Und wenn es so etwas wie eine platonische Seele gibt, die gewissermaßen in unserem Gehirn nur gastweise logiert und die im Prinzip dann auch durch das berühmte offenstehende Fenster hinausfliegen kann und dann freischwebend weiter existieren kann, dann ist es natürlich schwer zu glauben, dass mit dem endgültigen Ende der Hirnfunktion, auch wenn man das zugesteht und auch wenn man zugesteht, dass das einwandfrei festgestellt werden kann, für das subjektive Empfinden alles vorbei ist. Mhm. Dazu spielt, da spielen auch Nahtoderfahrungen von vielen, die im Koma oder bei Sauerstoffverlust gelegen haben, eine Rolle. Das ist ein relativ undurchdringliches Geflecht von Vorstellungen, die aber eben massiv berührt sind durch diese Frage. Und deshalb, meine ich, muss man jedem das Recht zugestehen, diese Vorstellungen zu haben und auch zu leben und sich aus diesen guten Gründen einer Organspende zu verweigern. Es wäre ganz falsch, ihn zu irgendeiner, sagen wir, aufgeklärten oder wissenschaftlich aufgeklärten Ideologie oder Metaphysik zwingen zu wollen. Und dagegen wehren sich die Menschen ganz zu Recht. Deshalb auch ein Grund für eine Zustimmungslösung, die zumindest idealerweise voraussetzt, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt hat.
Ja, Sie haben jetzt auch Philosophie angesprochen. Könnte das vielleicht auch einer der Schlüssel sein, um die Leute einfach mehr auf das Thema auch Tod und den eigenen Tod hinzubringen? Weil gerade Philosophie erlebt ja einen, ja, so eine Art kleinen Boom, so ein bisschen.
Ja, wir haben eine zunehmende Bereitschaft, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Gewissermaßen im Anschluss an viele historischen Formen der Auseinandersetzung mit dem Tod, als viel mehr Verwandte in deinem eigenen Haushalt lebten, also in der Großfamilie, und der Tod für alle Generationen ein Geschehen war, das sie selbst miterlebt haben. Wir haben den Tod ja sehr stark in Institutionen hinaus katapultiert, also der ganz überwiegende Teil der Todesfälle ereignet sich in Deutschland nicht im Haus, nicht in den eigenen vier Wänden, sondern in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Altenheimen, und haben den gewissermaßen so etwas von uns ferngehalten. Wir haben den exportiert. Das ist in anderen Ländern anders. In den Niederlanden zum Beispiel sind die Relationen genau umgekehrt. 80% der Sterbefälle ereignen sich im eigenen Haushalt. Und
warum mit das? Also wie
das ist
wie
ein
das?
Ganz anderes Denk, sind ganz andere Denkweisen und ganz andere Vorstellungen über die Institutionen, die wir haben. Hm. Dort ist auch die Betreuung des Einzelnen durch den Hausarzt viel öfter in den Kliniken, nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause. Und das hat ganz klar viele Vorteile, selbstverständlich. Das heißt, die meisten wünschen sich, zu Hause zu sterben. Und das wird nur vereitelt, auch durch einen gewissen medizinischen Perfektionismus. Denn die Versorgung zu Hause mit dem Nötigen ist nicht in allen Fällen sicherzustellen. Mhm. Außerdem fehlt es auch an den personellen Ressourcen. Es stehen relativ wenig Personen zur Verfügung, in der Kleinfamilie erst recht, um die Versorgung zu gewährleisten. Die Pflege ist möglicherweise nicht zu garantieren, außer in einem Krankenhaus. Aber es besteht ein höheres Sicherheitsniveau in Deutschland. Man möchte also nichts ungetan lassen, was möglicherweise dem Schwerkranken noch nützlich sein könnte.
Das klingt tatsächlich auch genau so für mich, dass man eher sagt, in Deutschland, ich will mich lieber in ein Krankenhaus legen und noch 6 Monate rausholen, als dass ich daheim lieg, mich von Verwandten pflegen lasse, denen zur Last vielleicht fall und dann früher sterbe. Also ich will das Maximum rausholen, ganz egal, welche Qualität mein Leben in welcher Situation hat.
Ja, das ist eine verbreitete Denkweise, auch wenn sie, sagen wir, sehr stark im Rückgang begriffen ist, weil eben die Verbreitung von Patientenverfügungen für die letzte Lebensphase doch erheblich zugenommen hat. Und viele lieber, sagen wir, nicht alle medizinischen Möglichkeiten ausreizen wollen, vor allen Dingen, wenn sie für sie mit einer relativ geringen Lebensqualität verbunden ist. Aber es gibt auch rechtliche Gründe. Die rechtlichen Anforderungen an eine adäquate, ausreichende Behandlung sind zum Teil sehr hoch. Und Ärzte haben auch die Befürchtung, dass sie möglicherweise Schadensersatzklagen zu gewärtigen haben, wenn sie nicht alles tun, was im gegebenen Fall möglich ist und vertretbar ist.
Und da ist man ja auch schnell in der Diskussion mit wie darf man sich in Deutschland selber töten, so nach dem Motto, wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist, wie wird da geholfen, in Anführungsstrichen, darf man nicht helfen als Arzt? Ja. Ne, Österreich hat jetzt diese, ich glaube Österreich oder Schweiz hat jetzt diese Pots da sogar entwickelt, dass man, wo man sich einfach reinlegen kann, dann irgendwie einschläft. Das ist ja auch.
Österreich hat eine Gesetzgebung gefunden, die wir in Deutschland noch nicht gefunden haben. Aber die Diskrepanz besteht weiter. Also das Interesse daran, über sein Lebensende selbst zu bestimmen und das auch im Voraus festzulegen, wie problematisch das im Einzelfall auch immer sein kann, wegen der Nichtvorstellbarkeit dieser Phase in jüngeren Jahren, das nimmt sehr schnell zu. Also das Interesse an Selbstbestimmung am Lebensende, das hat im Moment einen Höhenflug, der aber sich nicht erstreckt auf die Organspendebereitschaft. Ah. Und hier sind die Hemmnisse vor allen Dingen bei den Angehörigen zu finden. Also meine Diagnose ist, in Deutschland werden sehr viele Organe nicht entnommen, weil die Angehörigen widersprechen. Denn die Angehörigen haben ja in dieser erweiterten Zustimmungslösung, die wir haben, oder Erklärungslösung, haben ja das Recht zu widersprechen. Auch wenn sie, und das ist der bedenkliche Faktor, auch wenn sie keine Information darüber haben, was der Verstorbene gewollt hat oder wie er sich geäußert hat. Also ein gewisser Teil der Organspenden, der Nicht-Organspenden, der entgangenen Organspenden, wenn man so will, hängt damit zusammen, dass die Angehörigen aus ihren eigenen Werthaltungen heraus sich dagegen entscheiden, nämlich in den Fällen, in denen sie keine Auskünfte über die Einstellungen des Verstorbenen geben können.
Das heißt, da gehen sie einfach auf Nummer sicher, so nach dem Motto?
Ja, sie möchten da auch aus welchen Gefühlen auch immer, ob das Pietätsgefühle sind oder ob das ein für sie ein Ausdruck der Verbundenheit mit dem Verstorbenen ist. Sie möchten dem Verstorbenen nicht zumuten, diese Prozedur des Aufgeschnittenwerdens, des nochmal einer medizinischen Behandlung unterworfen zu werden, möchten sie diesem Verstorbenen das ersparen. Und da spielen natürlich auch soziale Faktoren eine Rolle, nämlich die relativ geringe Reputation der Organspende in Deutschland, die also sehr stark von Verdächtigungen, sehr stark Anfangsvermutungen zum Negativen hin belastet ist, im Gegensatz zu anderen Staaten wie Spanien, in denen eben die Raten, die Quoten der Organspende auch deshalb so hoch sind, weil die Stimmung in der Bevölkerung insgesamt pro Organspende ist.
Wie schaffen wir es in Deutschland, mehr Organspender zu bekommen? Was glauben Sie?
Ja, bisher haben die Versuche ja, die unternommen worden sind, wenig erbracht. Die Entscheidungslösung hat keinen nennenswerten Vorteil gebracht. Die Aufforderung an jeden Kassenpatienten, sich darüber Gedanken zu machen und eine Patientenverfügung, Organspendeerklärung wie immer abzugeben, hat nicht zu einer Verbesserung der Lage geführt. Organisatorische Änderungen bleiben weiter geboten. Vor allen Dingen eine Verbesserung der Anreize für Kliniken, Organspenden durchzuführen oder bei sich zuzulassen. Aber eben auch Krankenhausreformen, die dazu führen, dass wir weniger kleine Krankenhäuser haben und mehr große Komplexe. Zum Beispiel ist das spanische System ganz anders gelagert, aber auch das dänische zum Beispiel ganz anders gelagert als bei uns. Sie haben sehr große Krankenhauseinheiten. In diesen Krankenhäusern gibt es dann Organspendebeauftragte, die selber Ärzte sind, die sehr gut ausgebildet sind und die sehr viel mehr Erfahrung haben, wie man mit zum Beispiel Angehörigen in Angehörigengesprächen verfahren kann und sollte. Das ist in Deutschland nicht gegeben. Wir haben sehr viele kleine Krankenhäuser und wenig große Komplexe. Und das ist ein strukturelles Problem, das man aber nicht von heute auf morgen lösen kann. Denn Sie wissen, die Struktur der Krankenversorgung in Deutschland ist eine föderale Geschichte. Viele würden sagen, ein föderales Problem. Es gibt hier sehr viele Akteure, die eine Meinung dazu haben. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch die Abwesenheit, und das ist jetzt schon ein sehr heikles Kapitel, von Alternativen zur Hirntoddiagnostik. In der Schweiz wird zum Beispiel das Verfahren der Entnahme von Organen nach Herz-Kreislauf-Tod durchgeführt und hat dort, wo die, sagen wir, die Einstellungen nicht so sehr unterschiedlich sind gegenüber denen in Deutschland, dazu geführt, dass ein beträchtlicher Teil der gewonnenen Organe nach diesem Verfahren gewonnen werden. Das heißt, ohne diese lang ausgedehnte Hirntoddiagnostik durchzuführen, vor allen Dingen auch ohne den einmal mit Hirntod diagnostizierten in der Intensivstation gewissermaßen weiter zu versorgen, um eine gewisse Zeit zu gewinnen, die bis zu der zweiten Diagnostik vergeht. Nicht? Das ist eine spezielle Erschwerung, die in Deutschland aus Sicherheitsgründen eingeführt worden ist. In der Schweiz werden Verstorbene nach einer sehr kurz dauernden Diagnose des Herz-Kreislauf-Zusammenbruchs ohne eine ausführlichere Hirntoddiagnostik unmittelbar explantiert. Und das macht einen beträchtlichen Prozentsatz der Organe aus, die in der Schweiz gewonnen werden. Also das wäre auch eine Möglichkeit, die allerdings in der deutschen Ärzteschaft noch eher unter dem Tisch gehandelt wird. Die Autoritäten, die darüber zu befinden haben, stellen sich bislang dagegen, weil diese Kurzdiagnose nicht sicher genug sei. Das kann ich selber nicht definitiv beurteilen. Ich stelle nur fest, dass hier auch erhebliche Bedenken geäußert werden, ohne dass mir selber immer klar ist, worauf diese Bedenken fußen. Hm. Man möchte hier jedenfalls keine schlafenden Hunde wecken, würde ich mal sagen. Die Skepsis gegenüber dem Organspendewesen eventuell noch verschärfen könnte.
Ja, ja, ich meine gerne.
Die Frage ist die Anreizstruktur. Nicht? Von vielen Seiten werden möglicherweise finanzielle Anreize ins Spiel gebracht. Zum Beispiel der Anreiz für Menschen, die vor einer Organspendeentscheidung stehen, ihnen zuzusichern, dass die Begräbniskosten ganz oder teilweise übernommen werden von der Allgemeinheit als gewissermaßen Gegenleistung dafür, dass sie sich als Organspender zur Verfügung stellen. Das ist ein sehr heikles Gebiet, weil hier sehr leicht der Vorwurf des Organhandels und der Kommerzialisierung der Organspende im Spiel ist. Meines Erachtens vielleicht etwas vorschnell, weil ja auch die Blutspende für viele durchaus auch monetäre Anreize bereithält. Ich kenne das ja aus der Studentenszene, da wird Blut gespendet, auch ein Zubrot zu haben bei der Selbstversorgung als arme Studierende.
Ja.
Das ist aber in der Organspendeszene sehr umstritten und würde eben auch mit der sehr starken Betonung des Verbots der Kommerzialisierung der Organspende, also des Organhandelverbots, möglicherweise in ein gewisses Spannungsverhältnis kommen. Hm. Aber meines Erachtens wäre das ein durchaus vielversprechender Ansatz, denn monetäre Anreize wirken, wie wir wissen, einfach viel besser als Appelle. Ja. Und ich bin auch sehr skeptisch, ob die gegenwärtigen Appelle irgendetwas ausrichten werden. Ich glaube, das ist wie das Hornberger Schießen wird das ausgehen. Nämlich, dass sich auf diese Weise über Moral, über Moral Suasion gewissermaßen nicht viel erreichen lässt. Aber über materielle Anreize lässt sich bekanntlich sehr viel erreichen. Das gilt ja auch für die Klimaproblematik oder für die Tierschutzproblematik. Ja. Also Appelle verpuffen hier zu leicht, weil sie aus dem Bewusstsein verdrängt werden. Finanzielle Anreize sind einfach erprobt und aus psychologischer Sicht empfehlenswerter.
Ja, oder auch was auch immer für Anreize schaffen, es zu tun. Ne? Also finanzielle, aber man kann ja auch über andere Erleichterungen im Alltag nachdenken, wenn man Organspender ist oder Organspendeausweis hat, keine Ahnung, wie andere Studentenausweise, die irgendwo Rabatt bekommen oder besseren Zugang oder weniger anstehen oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwo Anreize schaffen, denn mit der aktuellen Quote ist es eher schwierig in Deutschland. Also, wie ich es verstanden habe, wir haben weniger Organspender, als wir Organe benötigen. Und andere Länder haben uns da einige Nasenspitzen voraus. Oh, ja,
es gibt ja die Idee, einen Anreiz dadurch zu schaffen, indem man eine Clublösung einführt, die gewissermaßen eine gewisse Priorisierung von Organspendern bei der Organvergabe einführt.
Also wenn ich selber spende, rutsche ich in der Liste höher.
Wenn ich selber spende, habe ich also eine bessere Chance, ein Organ im Zweifelsfall zu bekommen. Das ist eine Lösung, die vielen einleuchtet, weil sie auch gewissermaßen so eine Art Reziprozität, eine Gegenseitigkeit etabliert. Diese Vorschläge sind in Deutschland diskutiert worden, aber nicht weiterverfolgt worden. Meines Erachtens auch zu Recht nicht weiterverfolgt worden, weil sie dann die Priorisierung ärztlicherseits von Vorleistungen abhängig macht. Mhm. Also gewissermaßen ein Grundprinzip der ärztlichen Versorgung verletzt, dass nur die Hilfsbedürftigkeit darüber entscheidet, wie behandelt wird. Das ist ein Prinzip, das hochgehalten werden sollte, meines Erachtens auch, wenn es in der Praxis des Öfteren verletzt wird. Denken Sie schon an unser Zweiklassensystem in der Krankenversicherung, das gewisse Vorteile für die Privatversicherten mit sich bringt und natürlich mit diesem Prinzip in Widerspruch tritt. Aber wir haben Tendenzen und auch in der Politik spürbare Tendenzen, dieses Zweiklassenprinzip langfristig abzubauen und eine, sagen wir, angemessene Versorgung für alle gleichermaßen zu garantieren, unabhängig davon, was sie vorgeleistet haben. Aber dieses Prinzip würde ganz klar durchbrochen, wenn ich gewissermaßen einen Organspender mit einem entsprechenden Ausweis eine bessere Position auf der Warteliste zubillige, sodass diejenigen, die das ist wieder ein Problem der Informiertheit, dass die sich nicht zu einer Organspende bereit erklärt haben, aus welchen Gründen auch immer, oder sogar die, die dagegen votiert haben explizit, dass die benachteiligt werden. Das wäre ein massiver Anreiz, könnte man sagen, aber ein problematischer Anreiz.
Ja. Je länger wir drüber reden, desto mehr problematisch sehe ich es auch. Ich würde es fairer finden, wenn man sagt, du musst nicht Organspender sein, sondern du musst halt diesen Ausweis ausgefüllt haben oder dich irgendwie entschieden haben. Also ob du jetzt dann spendest oder sagst, nee, ich will keine Spende haben, aber du hast dich bewusst damit auseinandergesetzt und das gibt dir halt 5 Punkte mehr als für alle, die sich nicht bewusst damit auseinandersetzen oder diese Entscheidung immer wieder vor sich herschieben und sagen, mach ich nicht. Das wäre ein Anreiz, mit dem könnte ich zum Beispiel leben und glaube ich auch Kritiker leben, die sagen, ich will nicht, dass der Staat über meinen Körper verfügt und ich dadurch irgendwelche Nachteile habe, sondern auch die würde man abholen und sagen, hey, du musst ja auch, du kannst ja auch sagen, du spendest nicht. Fertig aus, du musst nur eine Entscheidung treffen.
Also ein Schönheitsfehler an der Widerspruchsregelung ist für mich auch eine weitere mögliche Verletzung des Selbstbestimmungsprinzips, das für die Medizin ja insgesamt verbindlich ist, außer in Notfällen. Das heißt, es darf nur behandelt werden mit der Zustimmung oder mit der vermuteten Zustimmung des Behandelten, außer in Notsituationen. Das ist das Problem, das vielfach bei der Organspende mit den Vorbereitungshandlungen für den Organspender auch schon dann angefangen wird, wenn die Hirntoddiagnostik wenn noch nicht feststeht, ob der betroffene Organspender ist oder nicht. Das würde ja bei der Widerspruchsregelung dazu führen, dass möglicherweise auch diejenigen, die nicht bereit sind oder die widersprochen haben, dieser Vorbehandlung unterworfen werden. Da sie sich aber in einem Zustand befinden, in dem sie gewöhnlicherweise nicht einwilligungsfähig sind, wäre das eine Behandlung gegen oder ohne ihre Einwilligung. Bei einem Patienten, der eine Patientenverfügung oder einen Organspendeausweis entsprechend erklärt hat, bei dem kann man davon ausgehen, dass er dazu bereit ist, dass er diese Behandlung selbstverständlich in Kauf nimmt, dafür, dass er dann tatsächlich zum Organspender wird.
Gesehen, glauben Sie, Deutschland ist auf einem guten Weg oder auf einem schlechten Weg, Thema Organspende, mehr Organspender?
Ja, ich bin sehr skeptisch, ob sich die Lage bessern wird. Denn wir haben jetzt eine solche lange Reihe von Jahren erlebt, in denen die Bereitschaft nicht kontinuierlich zugenommen, sondern wechselnd leicht zugenommen, leicht abgenommen, aber doch auf einem insgesamt auf einem Tiefstand sich befindet, dass man diesen Trend durchaus mit einigem Recht in die Zukunft verlängern kann. Es sei denn, es würde politisch eine Widerspruchsregelung eingeführt. Also insofern kann ich die Vertreter einer solchen Einführung verstehen, die hier einen Knick, die zu einem Aufschwung führen könnte.
Professor Dr. Birnbecher, meine Damen und Herren, Herr Dr. Birnbecher, sagen Sie doch den Leuten nochmal, wo können Sie sie finden, wenn Sie mehr über Ihre Arbeit erfahren möchten?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin ja in vielen Bereichen der Philosophie und der Ethik tätig, auch eben vor allen Dingen in der Bioethik, also in der Ethik, die mit unserem körperlichen, unserer körperlichen Befindlichkeit zu tun hat. Ich habe eine Homepage, die finden Sie ganz schnell unter dieter.birnbacher. Und da kriegen Sie alles, was Sie wollen. Sie werden informiert. Und ein paar Publikationen von mir zur Organspende finden Sie dort auch.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Beutel, für das gute Gespräch.
Danke. Und Leute, ihr wisst Bescheid. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
Tschüss.
Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast, um keinen Gas und keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gerne ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Damit hilft Podcast unglaublich weiter zu wachsen und ihr zaubert mir ein riesen Lächeln aufs Gesicht. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.